Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, und die hat heute Dennis Kogel mitgebracht. Hallo.
Hallo.
Und wenn du darüber hinaus einen TV-Sender noch lukrierst, bestimmst du alles.
Der österreichische Vizekanzler Kurz aus der rechtspopulistischen FPÖ, sein Parteikollege Johannes Gudenus und seine Frau, nicht Kurz, sondern Strache natürlich, sein Parteikollege Johannes Gudenus und eine Frau, die von sich sagt, sie sei eine russische Oligarchentochter. Dieses Treffen ereignete sich 2017 in einer Urlaubsvilla auf Ibiza.
Und Videoaufnahmen davon gelangten an die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel. Die Aufnahmen erschüttern die Politik in Österreich. Über dieses Video sprechen gerade alle. Kurze Zusammenfassung. Warum?
Ja, also wir haben ja vorhin in den Nachrichten gehört, Österreichs Kanzler Kurz, der schließt eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Vizekanzler Strache und mit der FPÖ aus. Strache und Gudenus sind jetzt zurückgetreten. Und jetzt gibt es natürlich auch vor allem Spekulationen, wer hinter dieser Videofalle steckt. Also diese Methoden, die wurden ja zuletzt prominent von Investigativreportern der ARD und von Korrektiv in der Recherche über den Steuerbetrug Cum-Ex benutzt. Aber eine Redaktion scheint es in diesem Fall nicht zu sein. In der österreichischen Zeitung Die Presse heißt es, das Video sei so professionell, es könnte vielleicht von westlichen Geheimdiensten stammen. Und andere wehen jetzt ganz jemand anderen dahinter, nämlich den Satiriker Jan Böhmermann, der schon Mitte April über FPÖ und eine Ibiza-Villa sprach. Und also diese Erkenntnisse aus dem Video und dieser Recherche, die sind wirklich sehr, sehr wichtig, denn sie zeigen natürlich die Einstellung von Strache deutlich. Aber jetzt bleiben auch Fragen, die wir Stand heute nur aufwerfen, aber noch nicht beantworten können. Also wirklich, wer hat dieses Video gemacht? Warum ist es gerade jetzt veröffentlicht worden? Das ist ja Einflussnahme, vielleicht sogar unlautere Einflussnahme. Und was sagt das über den Stand von Investigativjournalismus aus, dass man über dieses Video berichten muss, wenn es jetzt veröffentlicht wird, aber sich damit vielleicht auch zum Werkzeug politischer Einflussnahme machen könnte?
Klar ist ja auf jeden Fall, der geheimnisvolle Ursprung des Videos befeuert die Aufmerksamkeit für die Recherche.
Anderes Thema, in Paris trafen sich diese Woche internationale Staatschefs mit Vertretern von Tech-Unternehmen zum Christchurch-Gipfel. Was wurde dort besprochen?
Ja, ganz systematisch die Verbreitung von Terror im Netz und wie man sie aufhalten kann. Ein Hintergrund ist natürlich das Attentat von Christchurch, bei dem ein offenbar rechtsextremer Täter zwei Moscheen attackierte und die Tat auf Facebook in einem Livestream übertrug. Und auf dem Gipfel trafen sich jetzt Vertreter von 17 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Kanada und auch Neuseeland, mit 6 Tech-Plattformen. Mit Facebook, Google, YouTube, Microsoft, Twitter und mit der französischen Suchmaschine Quant, um weitere Schritte zu diskutieren.
Und welche Ergebnisse gab es da bislang?
Im Moment gibt es wenig Konkretes, was sich jetzt daraus ergibt. Es gibt eine gemeinsame Absichtserklärung. Man wolle gemeinsam mit Forschung, mit Kooperation, mit gesetzlichen, medienpolitischen und auch technischen Maßnahmen verhindern, dass Terrorinhalte hochgeladen werden. Facebook hat da jetzt vorgelegt, es verschärft jetzt Regeln für Livestreams. Wer einmal gegen Facebook-Regeln verstößt, soll nicht mehr streamen dürfen. Aber gerade solche Maßnahmen sehen Beobachter kritisch, hier etwa Chaos Computer Club Sprecher Falk Garbsch im Interview mit den Kollegen vom Deutschlandfunk.
Der Haken an der Sache ist, dass die Politik das eben über sehr, sehr lange Zeit verschlafen hat und dass sich das Ganze gar nicht so richtig auf technischer Ebene reinlösen lässt, sondern das ist etwas, was wir auch auf gesellschaftlicher Ebene erkennen müssen, wo wir alle irgendwie so ein bisschen dazu angehalten sind.
Ja, und tatsächlich scheiterten ja solche technischen Maßnahmen bisher oft. Der britische Geheimdienst trainierte wohl mal eine Software, um Bilder von Taliban-Kämpfern automatisch zu erkennen. Aber das Programm verwechselte dann Taliban-Fotos mit Baby-Fotos. Und darüber berichtete unser Kollege Peter Welchering im ZDF. Aber man muss auch sagen, Twitter hat es durchaus mit Filtern geschafft, Inhalte des IS auf der Plattform einzudämmen. Und wer diese Absichtserklärung liest, der sieht, dass es da nicht nur um technische Maßnahmen geht, sondern etwa auch, dass Medien in die Pflicht genommen werden sollen, Terrorinhalte nicht weiter zu verbreiten. Auch ein Thema bei Christchurch. Und interessant ist noch, das Abkommen ist nicht bindend. Es gibt keine Strafen, wenn man sich nicht dran hält. Und ein Staat, der fehlt dabei sehr prominent, die USA.
Eine Klageserie für Privatsphäre und Bürgerrechte gegen eine EU-Richtlinie. Das war diese Woche ebenfalls großes Thema.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte klagt gegen die europäische Fluggastdatenrichtlinie. Nochmal zur Erinnerung, was ist denn das und warum wird jetzt dagegen geklagt?
Ja, also wenn wir aktuell im In- und Ausland fliegen, dann werden alle verfügbaren Daten über uns, über unsere Reise, über unser Gepäck gesammelt und dann bis zu 5 Jahre lang gespeichert. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz klar, so können Behörden die Bewegung von möglichen Terroristen analysieren und sie so besser auch verfolgen. Und der Anwalt Bijan Muini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der koordiniert die Klagen und ich habe ihn gefragt, warum jetzt eigentlich geklagt wird.
Aber so gut das Konzept abstrakt klingt, in der Theorie, so schlecht funktioniert das in der Praxis nach unserer festen Überzeugung, weil Algorithmen einfach noch nicht so klug sind. Und wir befürchten, dass dann massenweise Menschen am Flughafen aufgegriffen, befragt werden, die wirklich sich überhaupt nichts zu Schulden haben kommen lassen und die auch überhaupt nicht gefährlich sind.
Ja, also große Einschränkungen für Bürger, sieht er da. Er erzählte mir, das Bundeskriminalamt, das habe einmal Zahlen mitgeteilt. Sie hätten mal Daten von 90.000 Fluggästen ausgewertet aus diesen Datensammlungen und dass dort eben nur 0,3% relevant waren für weitere Untersuchungen. Also als Methode sei das einfach sehr, sehr ineffizient und der mögliche Preis für uns als Bürger zu hoch.
Die Medien und Meinungen waren das diese Woche mit Dennis Kogel. Vielen Dank dafür. Wenn Sie sich näher mit diesen Themen befassen wollen, dann haben wir die Artikel dazu auch verlinkt auf unserer Sendungsseite breitbanddeutschlandfunkkultur.de.
Zum Schluss hätte ich noch eine ganz schlimme Meldung. Grumpy Cat, die berühmteste Katze des Internets, ist gestern verstorben. Diese grimmig dreinblickende Katze wurde ja zum Meme. Zahlreiche Menschen im Netz konnten sich mit dem genervten Blick der Katze identifizieren. Sie vermittelte Weltschmerz, Skepsis, Langeweile. Grumpy Cat hieß eigentlich Tartar Sauce, wurde 7 Jahre alt. Sie hinterlässt eine menschliche Familie, einen Film, einen sehr traurigen Martin Böttcher. Und ich habe extra meine Plüsch-Grumpy Cat heute mitgenommen. Wer sie sehen will, auf Twitter, @breitband, da kann man das Foto mit uns sehen.
Du guckst jetzt auch ein bisschen so wie deine Katze.
Ja, es ist ja auch traurig.
Wir trauern alle.
Ja.